Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zum Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und wir beschäftigen uns heute schon wieder mit Datenschutz und mit allem, was man wissen muss über die Daten, die in der Welt rumfliegen. Und der eine oder andere wird es schon mitbekommen haben. Ich und der Datenschutz, wir sind nicht so ganz große Freunde. Aber ich habe jemanden gefunden, der sich mit diesem Thema sehr, sehr gut auskennt. Und nachdem es eine Frage noch gab von Ihnen per Mail, also aus der Hörerschaft, habe ich dann den Christian noch einmal angefragt, Christian Maurer, zu dem Thema, ob er uns etwas erzählen will. Hallo Christian erstmal.
Ja, hallo zusammen.
Wir sitzen jetzt hier nicht direkt zusammen, sondern wir sind verbunden über Zoom und ja, uns trennen. Christian, wie viel sind es? 600 Kilometer?
Mindestens, ja. Ich sitze ja auf der Schwäbischen Alb.
Und, ja. Ich im schönen Küritz in meinem Büro und ja, bin dir sehr dankbar, Christian, dass wir uns dem Thema nochmal annehmen. Auslöser war eine E-Mail einer Hörerin, wo es nochmal um das Thema Vorlage des Personalausweises und ja, des Kopieren ging. Und da dachte ich, Christian, dann gucken wir uns das Ganze nochmal genauer an. Und wir gehen auch noch auf andere Themen ein heute, und zwar die DSGVO. Da wird Christian uns noch ein paar Sachen zu sagen. Und auch über den Führerschein und inwieweit er als Legitimationsmittel auch möglich ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Wir werden einen schönen Ritt durch alle Möglichkeiten der Legitimation machen.
Richtig.
Ich habe jetzt nicht so viel versprochen, Christian, aber ich glaube schon.
Ja, natürlich.
Dass wir das hinkriegen. So, genau. Aber jetzt erstmal zu dir. Warum sollte man jetzt hören? Was legitimiert dich? Ich weiß es ja schon, aber vielleicht nochmal für unsere Hörer.
Ja, also ich kam tatsächlich über den Datenschutz dann zum rechtlichen Betreuer. Also ich habe mich 2018, damals als die DSGVO rauskam oder in Kraft getreten ist, habe ich mich zum Datenschutzbeauftragten zertifizieren lassen. Das ging da über den TÜV. Und vor etwa einem Jahr, da traten das Landratsamt an mich heran. Die suchten dringend rechtliche Betreuer. Und mit meiner Vita eines Studiums und Datenschutz fanden die mich mal ganz interessant. Und ich wusste überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse bei der rechtlichen Betreuung. Aber das macht eigentlich bis heute Spaß. Ist eine große Herausforderung. Und so, das war praktisch die Verbindung. Ich kam also über Datenschutz zur rechtlichen Betreuung und bin aber nach wie vor auch Datenschutzbeauftragter bei einem Unternehmen. Also behandle das natürlich auch parallel. Das ist so eigentlich meine Richtung momentan. Und ich will mal ganz allgemein sagen, die DSGVO, die wird oft falsch angewendet oder interpretiert. Die ist gar nicht so schlimm. Weil beispielsweise die Mitarbeiter teilweise verunsichert sind, geben ungern Auskunft. Aber ich sage immer, das haben wir alle schon gehört, wenn es ein berechtigtes Interesse gibt, dann habe ich auch die Möglichkeit, mehr zu machen. Also merken wir uns mal einen Artikel, das ist der Artikel 6 Absatz 1 in der Buchstabe F in der DSGVO. Das ist das sogenannte berechtigte Interesse. Das ist eins der wichtigsten Artikel, die es überhaupt in der DSGVO gibt. Denn wenn ich unter Interessensabwägung ein berechtigtes Interesse habe, dann darf ich auch mit Daten anderer umgehen. Ich muss natürlich immer darauf achten, dass Kindeswohl vor Erwachsenenwohl vorgeht oder auch die Grundrechte der betroffenen Person eingehalten werden. Aber ich nenne mal noch ein Beispiel, das völlig anders ist. Da zum Beispiel der Pizzabäcker, der jetzt abends Pizza verteilt, der sieht ja, wo ich wohne. Der kann mich dann auch fragen, kann ich ihm Werbung zuschicken? Dann macht er das auch und dann hat er schon ein berechtigtes Interesse. Weil ich habe ja keinen Nachteil dadurch, wenn ich mal ab und zu mal Werbung bekomme. Also ich will damit auch manchmal ein bisschen den Vertrieb in Schutz nehmen. Die wissen ja momentan auch nicht, was dürfen sie in Briefkasten werfen oder was nicht. Aber es geht immer um das berechtigte Interesse. Ist mal soweit.
Genau. Auf jeden Fall sehr wichtig, auch schon mal mitzunehmen. Das wäre quasi, das ist ja schon das erste Learning, das Hauptargument, wo man sagen kann, wenn man mit der Datenschutzgrundverordnung erschlagen werden soll, von der Gegenseite sagt man einfach, kannst du gern haben, ich habe aber ein berechtigtes Interesse.
Richtig, richtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Das liest man auch immer und überall. Das habe ich einfach mal. Ja, ich kann, ja, wir kommen nachher noch zu einem anderen Beispiel, was ich habe. Ich möchte jetzt vielleicht noch einmal so etwas den Bogen spannen zum Betreuungsorganisationsgesetz 2023. Da findet nämlich auch die DSGVO Niederschlag. Und
genau,
zwar in einem paar.
Vielleicht nochmal kurz erklärt, das Betreuungsorganisationsgesetz, dort ist quasi geregelt, vor allem, also die Betreuungsbehörde ist da, so möchte ich es immer bezeichnen, geregelt, was an Informationen halt gegeben werden soll und wie das Behördenverfahren geregelt ist und was vor allem ein Betreuer haben muss, beziehungsweise die Registrierung ist halt dort auch geklärt. Das sind so alles Sachen, die im BTOG stehen. Genau.
Richtig. Und in Richtung DSGVO, da geht es mir zum Beispiel jetzt um drei Paragraphen, das ist der im BTOG, das ist der 4, 18 und 20. Da geht es nämlich auch immer um die Verarbeitung von Daten. Allerdings heißt Verarbeiten unter DSGVO-Sprache immer das Erheben, Speichern und Übermitteln. Und wenn ich jetzt einfach den Aufgabenbereich habe, Gesundheitssorge, dann darf ich auch diese Daten lesen, diese Daten bearbeiten. Wir haben ja als Betreuer auch Beschlüsse, Gutachten, Atteste und so weiter. Die dürfen wir haben, die dürfen wir lesen, die dürfen wir abspeichern, weil das wiederum dann auch abgesichert ist durch dieses BTOG in diesen besagten Paragraphen. Das würde ich nochmal ganz klar herausarbeiten. Also da müssen wir keine Angst haben. Mit diesen Daten dürfen wir umgehen, weil wir diese Aufgabenbereiche vom Amtsgericht zugewiesen bekommen haben. Ja.
Okay, also hat man auf jeden Fall jetzt schon mal eine Handhabe, warum man das kriegen soll.
Genau. Genau.
Also vielleicht kannst du noch ein bisschen was zur DSGVO sagen. Wo
Richtig.
Kommt die her? Wer hat sich die ausgedacht?
Ja gut, also die DSGVO ist natürlich auf EU-Ebene ein Gesetz, das gab es, glaube ich, schon 2016, aber man hat es erst scharf geschaltet im Jahr 2018. Voraus ging natürlich auch Bundesdatenschutzgesetz. Und ich will mal sagen, vieles ist daraus auch entnommen. Ich meine, wir in Deutschland haben wir wahrscheinlich den höchsten Datenschutz überhaupt. Deshalb sieht man da viele Parallelen. Ursprünglich sollte es auch den Verbraucherschutz stärken. Also es geht bei der DSGVO nicht immer um die einzelnen Verbraucher, sondern um das ganze System, das mit unseren Daten nicht fahrlässig umgegangen wird. Anspielen will man da vor allem die großen Firmen, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber die kennen wir alle, dass die einfach nicht mit unseren Daten fahrlässig umgehen, dass unsere Daten geschützt sind und dass da auch nichts passiert. Ich will mal noch ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel hat mich neulich das Handy meiner Frau war kaputt. Dann rief ich bei einem Provider an. Ich möchte darüber reden, wie wir da verfahren. Dann meinte die Dame zu mir am Telefon, ja, sie darf gar nicht mit mir reden. Das sei ja das Handy meiner Frau. Dann habe ich gesagt, ja, so, ich bin auch Kunde bei Ihnen. Ich möchte jetzt gern das Thema. Gott sei Dank war meine Frau neben mir gestanden. Die konnten gleich sagen, ja, reden Sie mit meinem Mann. Er verhandelt vielleicht ein bisschen härter, aber es geht ja letztendlich um ein Handy. Ich will damit nur sagen, es ging bei dem Gespräch ja nicht um sensible Daten, sondern um kaputtes Handy. Das heißt, diese Firmen, die sind manchmal mittlerweile schon so verschreckt oder haben so Angst, irgendwas falsch zu sagen, aber das ist gar nicht so. Die Dame darf mit mir reden. Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Das wollte ich in dem Zusammenhang noch sagen. Ja.
Also genau, da gibt es also quasi Unterschiede, was die Intensität oder die Sensibilität der Daten angeht.
Richtig, genau. Also es geht immer darum, wenn es sehr sensible Daten sind, sagen wir mal Gesundheitsdaten oder religiöse Daten, die dürfen wirklich nicht herausgegeben werden. Aber man muss das ein bisschen alles pragmatischer sehen. Wenn es jetzt um kaputtes Handy geht oder um eine Urlaubsreise oder irgendwas, dann müssen einfach, dann darf man da nicht so ängstlich sein. Das ist nur mal ein Appell an diese Damen, die da in irgendwelchen Callcenter sitzen, die wissen manchmal nicht mehr und sagen lieber weniger als gar nicht. Also lieber weniger als zu viel. Das ist eigentlich der Grund.
Ja, das ist jetzt auch in letzter Zeit vermehrt mir aufgefallen, dass auch die
Ja.
Gespräche halt mitgeschnitten werden und wahrscheinlich kriegen sie dann auch intern Ärger, wenn sie da zu viele Daten halt dann preisgeben.
Wobei sie dich natürlich fragen müssen, ob sie das Gespräch überhaupt aufnehmen dürfen. Das muss natürlich vorausgeschickt werden. Die dürfen das nicht einfach, Tonbandaufnahmen dürfen nicht einfach gemacht werden. Das muss schon vorher gefragt werden.
Das ist korrekt und das wird ja auch.
Richtig. Ich weiß es aber bei internen Gesprächen, da unterschreiben oft auch im Arbeitsvertrag diese Mystery Calls oder da können tatsächlich zu Qualitätszwecken dann die internen Mitarbeitern aufgenommen werden und dann gibt es halt ein Feed-up-Gespräch, aber das ist dann eher arbeitsvertraglich geregelt. Aber wir Verbraucher sind da erstmal geschützt, um nicht aufgenommen zu werden. Genau.
Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn es denn, wenn ich denn dem zustimmen soll, dann sagt man meistens ja oder okay, dass das denn nicht hinterher irgendwo anders reingeschnitten wird und dass ich dann eine Waschmaschine gekauft habe. Aber das
Ja,
ist
so wie
wirklich.
meine Frau sagt immer, melde dich am Telefon niemals mit Ja. Das kommt mir immer
Genau.
ganz schlecht. Das kann ja auch mitgeschnitten werden. Und schon bekommst du dann einen Vertrag untergeschoben. Also da auch nochmal an die Zuhörer, eher mal neutral sich zu verhalten. Ja, es ist schlimm, was mittlerweile alles passieren kann. Ja, ich würde es vielleicht nochmal ganz kurz, du, Roy, hast ja vor 2 Wochen schon mal das Thema mit Kopieren, Ablichten vom Personalausweis angesprochen. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir sprechen heute bei einer DSGVO unter Ablichten, aber damit ist ja das auch gemeint, dass man es kennt oder es auch kopiert. Ich muss auch hier vorausschicken nochmal ganz grundsätzlich, was viele gar nicht wissen. Einen Personalausweis muss man haben ab 16 Jahren, muss ihn aber nicht ständig mit sich herumführen. Das ist auch so ein Irrtum, den immer viele glauben, ja, oder selbst ein Polizist will denn mal wissen, Personalausweis, nein, ich muss den nicht mit mir ständig herumführen. Es gibt allerdings Regeln oder Ausnahmen. Das ist bekannt, wenn man eine Waffenkarte besitzt oder in der Gastronomie oder im Bau arbeitet oder in der Reinigung, dann droht ja das mit der Schwarzarbeit. Hier muss man tatsächlich dann einen Personalausweis mit sich führen. Aber sonst nicht. Das wollte ich auch nochmal grundsätzlich sagen, weil das wissen viele nicht, ja.
Das ist also für mich als Person, die immer seine Sachen verbasselt, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Information, dass man das nicht
Ja.
braucht. Genau,
Ja,
das
genau.
wusste ich wirklich auch noch nicht.
Also, nee, also man muss ihn haben,
Ja,
aber
genau.
es ab 16 Jahre und das ist auch dann tatsächlich mit Strafen hinterlegt, wenn man nicht hat. Da reicht aber, wie gesagt, auch der Reisepass. Ich habe so zum Beispiel für meine Kinder auch nur einen Reisepass, weil wenn die hier rumlaufen bei uns, dann brauchen die, die können den eh nur verlieren. Und das ist ja einfach der Grund, ja, genau. Und dann nochmal das Thema, was mich immer wieder ärgert, ist, wenn ich dann eine neue Betreuung habe, dann gehe ich zur Bank und dann nehmen die meinen Ausweis, wollen diesen kopieren. Da habe ich einfach jedes Mal ein Problem damit und ich möchte das auch nicht, habe da oft auch Diskussionen. Und da haben uns natürlich der Roy und ich nochmal Gedanken gemacht, wie wir das auch nochmal aufarbeiten. Und es ist tatsächlich so, da gibt es ja auch laut DSGVO diesen Grundsatz der Datenminimierung, da gibt es einen Artikel 5 Absatz 1c, da steht tatsächlich drin, dass personenbezogene Daten nur dann verarbeitet werden dürfen, wenn dies dem Zweck angemessen auf das no unbedingt notwendige Maß beschränkt ist. Und für mich ist ein Zeigen vom Personalausweis, die sollen es sehen, mein Original, dann notieren. Lag vor, das reicht für mich eigentlich, ja, dass die dahinter verschwindet und irgendwie einscannt, kopiert und das möchte ich nicht. Ja, und da, das ist uns auch so legitim. Okay?
Okay, also genau, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das geht allen oder vielen unserer Hörer so, dass es denn also lieber einmal mehr kopiert wird als einmal zu wenig. Aber was ja nicht sein, was nicht sein muss. Genau.
Richtig, genau. Ich habe mich da natürlich auch nochmal schlau gemacht. Da gibt es ja die Seite vom BMI, also Bundesministerium des Innern. Da steht ganz oben, Ausweiskopien sind nur mit Zustimmung des Ausweisinhabers zulässig. Das muss man mal ganz klar sagen. Wenn ich das nicht will, dann muss ich das auch nicht. Jetzt gibt es natürlich leider auch Ausnahmen, die sind
aber
dann
warte,
nämlich
also das, auch, da vielleicht nochmal kurz eingehakt.
Gerne.
Das heißt, gibt es dafür eine Norm, die wir vielleicht noch den Leuten mitgeben können? Weil die Frage auch der Hörerin war, was kann ich jetzt wirklich der Bank an den Kopf werfen, ohne, also außer der DSGVO, was wir als Norm, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass mein Pass oder mein Personalausweis kopiert wird, woraus sich das ergeben könnte?
Dieses Nicht-Möchten, wie du gesagt hast, ist natürlich auch im Paragraph 20 Absatz 2 Personalausweisgesetz nochmal so beschrieben.
Okay, also per 20 Personalausweisgesetz bitte ganz dick unterstreichen.
Genau, und dann komme ich nachher noch auf ein Urteil vom Verwaltungsgericht Hannover. Das hat sich 2013 damit beschäftigt. Da kann ich auch kurz den Fall erklären. Ich möchte jetzt aber, oder ich muss natürlich auch auf drei Ausnahmen eingehen vom BMI, die müssen wir ja auch besprechen, sonst heißt es nämlich nachher, ja, der Herr Maurer hat dir irgendwas erzählt, ich musste nicht vorzeigen. Nee, es gibt tatsächlich drei beziehungsweise fünf Ausnahmen, also drei Ausnahmen, die jetzt beim BMI auf der offiziellen Homepage genannt werden und zwei habe ich noch gefunden parallel. Also die eine Ausnahme, die erste Ausnahme wäre dann im Rahmen vom Geldwäschegesetz. Auch hier haben wir einen Paragraph 8 Absatz 2. Wir können das ja nachher nochmal irgendwie verlinken oder wer sich da genau noch schlau machen will, das können wir gerne dann den Zuhörern zukommen lassen. Ja. Geldwäschegesetz, der Klassiker wäre jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt 10.001 Euro zur Bank bringe, dann greift das, weil dann geht es um Bargeld. Das muss einfach die Bank weitermelden, ja. Und es gibt auch bestimmte Berufsgruppen wie Kunsthändler, Waffenhändler, Buchmacher, Autoverkäufer, Glücksspieleanbieter. Ich habe mich da, wie gesagt, nochmal eingelesen, die ganze Thematik. Die werden da auch überwacht und die müssen das dann auch die Bank melden. Und aber ich sag mal, wir Betreuer sind ja keine der Berufsgruppe zugehört ist, ja. Also das zum einen mal, die erste Ausnahme werden, wie gesagt, das Geldwäschegesetz. Die zweite Ausnahme gibt es beim Telekommunikationsgesetz. Da gibt es einen Paragraph 172. Da ist auch so, dass die Firmen dann eine Ablichtung anfertigen können. Aber sobald der Vertragsabschluss durchgeführt ist, muss dieser Ausweis oder diese Kopie auch wieder vernichtet werden. Ja, also die können das gerne kopieren, aber im Gegenmoment oder im gleichen Moment können sie es auch gleich auch vernichten, weil sie dürfen es nicht länger speichern. Ja, das ist, wenn man zum Beispiel einen Handyvertrag oder irgendwas abschließt. Ja, genau. Und dann habe ich noch einen dritten gefunden. Da geht es um den Paragraph 64 der Fahrerlaubnisverordnung. Das ist eine Behörde, die darf tatsächlich auch eine Ablichtung verlangen. Da geht es um Paragraph 30 Absatz 8 des Straßenverkehrsgesetzes. Ja, das sind also die drei, die auf dem BMI genannt werden.
Genau, also und die verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes,
genau.
Die Ausnahmen, damit denn dass dann keiner da ein Problem bekommt. Genau.
Was eben mir noch wichtig ist, die Grundaussage oder die Grundtendenz ist ja immer die, dass Kunden nicht pauschal abgefertigt werden können. Also wenn ich jetzt bei einer Bank bin, dann greift weder das Geldwäschegesetz oder auch nicht das Telekommunikationsgesetz. Ich will einfach nicht pauschal abgefertigt werden, sondern ich habe vorhin erzählt von dieser vierten Ausnahme. Ist tatsächlich so, die Banken können, wenn es jetzt um Kreditwesen geht, wenn ich einen Kredit abschließen will, da ist auch zulässig, eine Kopie vom Personal anzufertigen. Das habe ich einfach so jetzt auch übers Internet herausgefunden oder mich auch bei der Bank nochmal schlau gemacht. Da geht es, aber ich als Betreuer will ja in der Regel keinen Kredit abschließen, wenn, dann geht es nicht übers Amtsgericht, sondern ich muss mich ja nur legitimieren. Also das wäre noch eine vierte Ausnahme. Und dann gibt es auch noch eine fünfte Ausnahme. Wenn zum Beispiel solche Auskunftsteilen wie die Schufa einen konkreten Fall haben, wo sie zum Beispiel Zweifel an der Identität haben, auch dann kann eine Kopie angefertigt werden. Also diese fünf Ausnahmen, die habe ich so die letzten Wochen recherchiert, aber mehr dazu nicht gefunden. Also ich kann das jetzt dadurch noch ergänzen, dass sich hier das Verwaltungsgericht Hannover damit beschäftigt hat. Und hier ging es darum, dass ein Automobillogistikunternehmen damals zur Transportüberwachung die Personalausweise der Fahrer von Spedition kopiert, herausverlangt hat und dann diese Kopien bei sich auf dem Rechner gespeichert hat. Da hat damals der niedersächsische Landesbeauftragte für Datenschutz ganz klar gesagt oder untersagt, das darf man nicht. Dann hat dieses Logistikunternehmen geklagt, aber den Prozess verloren. Das zeigt einfach, es geht nicht. Ja, auf Vorrat diese Daten zu speichern, geht nicht.
Genau, okay. Also das Urteil ist sehr gut zu lesen. Das werden wir auch nochmal verlinken, auch in den Shownotes, wer sich da nochmal schlau machen will. Also es wäre jetzt aber schon ein ganz guter Ansatz. Dann, also sag's mal so, es ist ein Fund, den man auf jeden Fall bei der Bank dann einbringen kann und sagen kann, nö, ihr könnt euch den angucken, den Ausweis, aber kopieren gibt's nicht.
Erstmal stur stellen, nee, ihr könnt euch das, so wie du aussagst, ansehen, aber eine Kopie nicht in dritte Hände zu geben. Mit diesen Ausnahmen halt, wenn ich jetzt einen Kredit abschließen will, dann muss ich es halt machen, aber das darf dann auch noch in der Bank bleiben. Auch das steht so drin, ja, genau.
Okay. Ja, spannend. Also wie gesagt, spannende Geschichte. Ist natürlich immer die Frage der Praxis, also wie das denn in der Praxis umgesetzt wird. Nur weil ich es halt nicht möchte, heißt es ja nicht, dass die Bank nicht darauf besteht. Aber dann ist die Frage, welche Option man dann halt hat, wenn die Bank denn darauf besteht.
Genau, also ich sag mal immer, die Bank, die versucht natürlich durch ihre AGBs das zu rechtfertigen, aber wir müssen halt auch von ausgehen, die DSGVO oder auch Bundesdatenschutz, beziehungsweise auch dieses Personalausweisgesetz, das steht ja immer über diesen AGBs einer Bank. Natürlich, wenn es jetzt gar nicht geht, kann man, also was ich jetzt machen würde, mit dem Datenschutzbeauftragten vielleicht einer Bank nochmal reden, weil die wissen eigentlich das in der Regel auch. Der Bankmitarbeiter versucht es, aber ein Datenschutzbeauftragter wird dann nachher auch sagen, ja, okay, Sie haben eigentlich recht, wir können das ansehen, aber nicht speichern. Ja. Und nur zur Allgemeinheit, wenn Sie mal irgendwo Probleme haben oder sich es ein Data Leak gibt, es gibt ja, jedes Land hat ihre eigenen Daten, Landesdatenschutzbeauftragte. Die muss man auch mal erwähnen. Also in Berlin ist es der Landesdatenschutzbeauftragte, auch das ist zu finden im Internet. Da gibt es so ein Beschwerdeformular im Internet, da kann man sich jederzeit auch mal beschweren, wenn ich denke, es wird mit meinen Daten nicht gut umgegangen. Das muss auch noch erwähnt werden hier. Was ich auch noch gefunden habe, zum Beispiel, jeder wird sich sicherlich am Flughafen schon mal ein Self-Check-In gemacht haben. Da ist zum Beispiel interessant, da muss man auch den Ausweis vorlegen oder einscannen. Es ist aber so, der wird dann zwar eingescannt, aber sobald der Check-in-Prozess durchgeführt wurde, wird dieser Datensatz sofort wieder gelöscht. Also es zeigt auch, es kann zwar mal eingescannt werden, aber es muss dann im Gegenzug sofort wieder gelöscht werden. Das ist ja das ähnlich, wie wenn man eine Bank das zeigt, einer Person, aha, jetzt hat sie den Ausweis gesehen, aber dann wieder zurückgeben an mich, beziehungsweise dann muss der Datensatz gelöscht werden. Wenn es denn wirklich so ist, die Bankmitarbeiterin besteht drauf, ja, sie will uns nichts geben, dann muss halt auf jeden Fall, was ich aber auch noch nie erlebt habe, die Kopie als Kopie gekennzeichnet werden, muss dann drüber schreiben, Kopie, und gewisse Dinge müssen schwarz geschwärzt werden. Aber das habe ich, wie gesagt, auch noch nie bei einer Bankmitarbeiterin oder beim Bankmitarbeiter gesehen, dass sowas gemacht wird, ja, weil sie es einfach auch nicht wissen. Spannend. Ja, das war es jetzt mal von meiner Seite her zum Thema Personalausweis.
Genau, wir hatten ja noch, beziehungsweise meine Grundüberlegung war ja immer der Führerschein. Wenn ich einen Führerschein mit habe, da ist ein Bild drauf, da ist mein Geburtsdatum, ist da glaube ich auch drauf. Also eigentlich stehen doch da alle Daten, die man benötigt. Warum reicht der Führerschein nicht zur Identifizierung oder ja, warum reicht das nicht?
Ja, auch da habe ich mich nochmal informiert. Der Führerschein ist ja tatsächlich von einer Behörde ausgestellt. Auch hier wird auf das Personalausweisgesetz Paragraph 2 1 verwiesen, tatsächlich, obwohl es der Führerschein ist. Es ist aber keine offizielle ID. Ich habe aber auch keinen plausiblen Grund gefunden, warum nicht? Weil beispielsweise in den USA, da reicht ein Führerschein zur ID, aber nicht in Deutschland. Ja. Hier sei auch noch gesagt, im Vergleich zum Personalausweis, den man nicht ständig mit sich rumführen muss, einen Führerschein muss man immer dabei haben, wenn man selbst fährt. Was jetzt noch interessant ist, man kann aber zum Beispiel, das macht auch meine Tochter, wenn sie im Supermarkt ist und wurde vielleicht noch unter 18 angesehen, da kann man auch mal einen Führerschein zeigen. Das gilt dann auch sozusagen als ID, wenn man mal irgendwas kaufen möchte. Das habe ich dann auch noch so
Naja,
herausgefunden, ja.
also das genau, also dass man den mithaben muss, ja, das muss ich auch mal leidlich erfahren.
Ja.
Da gab es dann ein Begrüßungsgeld von dem Polizisten, was er mir denn ja, zugedacht hatte. Aber weitere Folgen hat es halt nicht gehabt. Genau, muss man nur wissen, wenn man es nicht mit hat, denn
Ja,
in der
wobei, wenn
Regel.
man, also ich muss ja aber auch noch mal was sagen, ja, viele Anwälte, die raten einem in letzter Zeit sogar dazu, es würde wohl eine Kopie von Führerschein reichen, weil man riskiert dann zwar ein Verwahrungsgeld von 20 Euro, aber es kann ja auch mal sein, man wird mal abends kontrolliert, hat müde Augen, hat aber keinen Alkohol getrunken, dann sind manche Polizisten auch ganz schnell mal dabei, den Führerschein einzuziehen. Und das kann manchmal Wochen oder ja, längere Zeit dauern, bis man den zurückbekommt, ja. Also letztendlich muss es selber jeder wissen. Ich mache es nicht, aber das kann man machen. Ja,
Aber
also
es ist wirklich ein guter Kniff,
ja, vor
muss ich wirklich
allem,
sagen. Das,
ja, es ist
weil in
ein
dem
juristischer Kniff.
Fall, ja, also weil er denn ja nicht weggenommen werden kann.
Richtig, richtig. Also das soll ja auch mal im Rahmen vom Podcast gerne besprochen werden, weil ich habe mir dann auch noch die Stiftung Warentest jetzt vom Januar 23, sogar die empfiehlt immer eine Kopie bei sich zu haben. Sagt natürlich nicht das, was ich jetzt gesagt habe, aber allein schon die Aussage, nehmen Sie eine Kopie des Führerscheins mit. Ja, zeigt mal, wie du gesagt hast, diesen juristischen Kniff, den man da machen kann, ja,
Also,
dann hat man halt
also
seinen Führerschein nicht gleich los, ja.
im Kern kann man auch sagen, man braucht gar keine Kopie mitnehmen, weil diese Kopie
Ja.
wird nicht vorm Verwarngeld schützen. So, also da wird nicht der freundliche Polizist sagen, oh, das ist ja gut, dass Sie mir eine Kopie mitgebracht haben. Am Ende wird es davor nicht schützen. Das andere ist nur, zumal wenn der Führerschein abgenommen wurde und ich eine Kopie mitführe von der, also eine Kopie von vielleicht vor 2 Jahren, wird es genauso wenig helfen, weil es wird eh dann ein Datenabgleich gemacht,
Richtig,
quasi
die,
per
ja,
Funk, ob
richtig,
denn
ja.
ein aktueller Führerschein vorliegt. Also da kann jeder schon beruhigt sein, falls er den mal vergisst, aber er kann nicht abgenommen werden. Also das war allein schon dieser Hinweis hat mir dieses Interview schon, hat mir schon sehr viel
Ja,
gebracht.
jetzt noch eine
Genau.
dritte oder eine vierte Sache, das Thema Fahrzeugschein, weil ich hatte auch früher verschiedenerweise mal Leasingfahrzeuge oder Fahrzeuge von Firmen und da ging es auch immer rum, Fahrzeugschein am Mann, im Auto oder als Kopie. Da habe ich mich natürlich jetzt auch nochmal rückversichert. Also ein Fahrzeugschein musst du immer dabei haben und ja, keine Kopie machen. Ja, also, weil so Kopierer sind natürlich auch gut, die machen das farbig raus, weil das wiederum kann dazu führen, nach Paragraph 267 StGB als Urkundenfälschung nachher ausgelegt werden. Also, da bitte ich darum, Fahrzeugschein immer dabei haben, original im Auto und ja, keine Kopie. Auch das ist nochmal so, ja, also auch, ja, muss man einfach sagen, das ist besser, man hat den dabei. Ist ja der Klassiker, Polizist kontrolliert abends da, der fragt natürlich nach dem Führerschein und nach dem Fahrzeugschein,
Genau. Also nicht also die Zulassung, nicht der Fahrzeugbrief. Das muss
Nein,
nochmal.
nein, den Fahrzeugbrief sollte man zu Hause
Genau,
lassen, weil
genau.
das ist ja
Ganz
ein
wichtig. Der sollte auf jeden
wichtiges
Fall
Punkt.
nicht im Auto sich befinden.
Genau.
Sehr
Gut.
schön. Nee, das war auf jeden Fall, ja.
Wir haben noch eine weitere Sache, die ich auch bei meiner ersten oder bei meiner ersten Betreuung, als ich auf der Bank war, widerfahren ist, da hat auch die Bank tatsächlich meine private Steuer-ID verlangt. Dachte ich erst mal, was wollen die jetzt mit meiner privaten Steuer-ID? Ja, in einer Selbstverständlichkeit, das hat bei mir nur Kopfschütteln ausgelöst. Sicherlich wird der ein oder andere Betreuer das vielleicht hergeben, aber ich habe gedacht, nee, jetzt warte ich mal. Ich als Datenschutzbeauftragter gehe ich erst mal nach Hause, recherchiere da mal und siehe da, da hat sich natürlich schon mal der Verband BDB damit beschäftigt. Wir können das gerne auch nochmal verlinken. Und da gibt es einen sogenannten Anwendungserlass, diesmal aber vom Bundesministerium für Finanzen. Auch das werden wir nochmal dann verlinken. Da heißt es nämlich tatsächlich, ich lese mal vor, das ist nämlich wichtig, auf die Identifizierung, die Aufzeichnung, die Erhebung der steuerlichen Ordnungsmerkmale kann bei rechtlichen Betreuern wie auch bei Familienmitgliedern verzichtet werden. Und dieses Papier würde oder werde ich, wenn die Bank nach meiner privaten Steuer-ID fragt, zeigen. Ja, also das ist ganz einfach so. Ich lasse mir da nicht in meine Karten reingucken. So schnell drücke ich meine private Steuer-ID als Betreuer nicht raus.
Ja, das ist sehr gut. Also ich habe es jetzt bei meiner Hausbank gemacht. Jetzt nach dem Wissen natürlich würde ich darauf auch verzichten.
Ja, wie gesagt, man will ja auch nicht Wochen oder Monate lang Diskussionen mit der Bank haben, aber ich finde, es gehört immer dazu, dass man die Banken auch ein bisschen in die Schranken verweist und sagt,
Ja.
nee, ihr könnt es fragen, aber ich muss es ja nicht euch rausgeben. Ich
Ja.
habe da diesen Anwendungserlass vom BMF und mit dem müsst ihr erst mal zurechtkommen. Ja. Das waren jetzt mal interessante Themen.
Ja,
Vieles
auf jeden Fall, auf jeden
nicht
Fall.
bekannt,
Also
ja.
da ist, glaube ich, für jeden jetzt was dabei. Wer wirklich auch auf seine Daten achtet, hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen was an der Hand. Wie gesagt, wir werden ein, zwei Sachen, was wir gesagt haben, auch noch in den Shownotes verlinken. Und ja, dann würde mich interessieren, wie es bei Ihnen aussieht, wenn Sie das einmal gemacht haben, vielleicht auch mit dem Erlass bei der Bank waren, wie die Bank reagiert hat und ob es funktioniert hat. Also darüber würde ich mich auf jeden Fall über eine Rückmeldung freuen, ob dann ja, ob denn einfach abgelassen wird von der Steuer-ID oder ob denn es Gegenargumente gibt der Bank, die wir vielleicht jetzt hier gar nicht aufgeführt haben. Und falls es da natürlich noch was gibt, würde ich das dann natürlich auch im Podcast dann verteilen. Ja, danke dir
Genau.
erstmal, Christian,
Nicht zu danken, hat mir auch sehr gefreut.
Genau,
Schöne
für
Grüße.
deine Auskunft. Genau,
Ja.
unser Datenschutzexperte, den wir jetzt denn hier an der Hand haben. Und falls es wieder neue Themen gibt, dann würde ich dich einfach mal wieder einladen zum Gespräch.
Gerne, gerne. Ja,
Genau,
es ändert
so.
sich immer ständig und laufend. Ja, es gibt jedes Mal neue. Wir haben heute schon besprochen, das ChatGPT.
Ja.
Und die ganzen Veränderungen dadurch, Herausforderungen, das wird spannend, ja. Aber ich freue mich, ganz
Das
klar.
wäre jetzt auch noch eine Frage in den Kreis, die ich auch schon seit längerem habe. Wie weit glaubt ihr, wie weit glauben Sie, dass ChatGPT die Arbeit der Betreuer erleichtern, erschweren oder vielleicht ersetzen wird? Also das würde mich auch interessieren, falls Sie dazu eine Meinung haben, dann würde es mich freuen. Wir hatten es eben schon mit Christian im Vorgespräch so ein bisschen eruiert, dass wahrscheinlich die Rechtsanwälte da das eine oder andere Problem jedenfalls aus meiner Sicht kriegen würde, weil ChatGPT doch da schon sehr stark im Zusammenfassen des Sachverhaltes ist und in der rechtlichen Bewertung natürlich jetzt noch nicht in der heutigen Zeit so ja, rechtssicher, wie man sich das vorstellt. Aber wenn ich sehe, was jetzt schon funktioniert, dann weiß ich nicht, wie es in 5, 6, 7 Jahren aussieht, wenn wirklich das Ganze spezialisiert und verfeinert ist. Oder wie siehst du es, Christian?
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen aufpassen, also dass uns das nicht überholt. Ich sehe es momentan als große Chance. Ich habe das Beispiel genannt. Ich habe eine Abmahnung gebraucht und habe dann selber eine geschrieben. Habe die dann mal von ChatGPT generieren lassen und das hat mich wirklich erschreckt sozusagen, wie gut diese Abmahnung geschrieben wurde. Alle Paragraphen haben da gestimmt, die Formulierungen haben gestimmt, auch Kompromisse, die da eingegangen werden. Also ich hätte es nicht besser machen können. Also ich werde es wirklich so benutzen. Ich muss natürlich selber kreativ bleiben und sein und auch habe auch die Lust und die Suche im Internet nach diesen Gesetzen. Aber ich lasse mir es dann einfach nochmal raus und sehe, habe ich an alles gedacht. Ja, für mich ist es momentan so eine Art Kontroll- oder Assistenzfunktion, ja. Ich
das
denke mal
genau,
darauf, ja.
Das glaube ich, das kann es auf jeden Fall sein. Und denke ich mal auch für Betreuer noch dann in Zukunft. Ja. Dann machen wir jetzt hier Schluss für alle Hörer. Sei an der Stelle gesagt, dass ich eine Woche Osterurlaub mache. Beziehungsweise nächste Woche wird es keinen Podcast geben. Der nächste Podcast, den gibt es am 20. April, also quasi in 14 Tagen. Und als Thema habe ich mir, wir hatten es heute schon angesprochen, der Führerschein. Wir werden oder ich werde mich mal mit dem Thema beschäftigen, wann bei psychisch erkrankten Menschen oder bei welchen Krankheitsbildern der Führerschein entzogen werden kann. Also wir gucken uns das Ganze mal an, weil die Möglichkeit besteht. Und wer darf das auch und welche Voraussetzungen gibt es da? Ein kleiner Überblick. Also freuen sich jetzt schon denn auf die Folge 129 in 14 Tagen. Und in 14 Tagen, gutes Stichwort, ist auch der nächste Stammtisch. Und zwar ja ab 15 Uhr wieder für Neubeginner, Wiedereinsteiger oder für alle, die einfach mal eine kleine Frage haben. Ab 15 bis 16 Uhr und ab 16 Uhr dann der Stammtisch für alle bis 18 Uhr. Fälle können eingereicht werden bis zum 18. Genau, und wer noch dabei sein will, einfach stammtisch@betreut.de. Einfach eine kurze E-Mail und dann gibt es auch von mir entsprechend zeitnah dann die Einladung dazu in dem Verteiler. Gut, Christian, dann wir verabschieden uns jetzt.
Genau. Schöne Ostern an alle.
Genau. Bis zum nächsten
Und
Mal.
Dann freuen wir uns, von euch zu hören.
Genau. Auf Alles eine klar. gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin. Danke. Tschüss.